Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cannapendium Podcast, eurem Grow Guide. Mein Name ist Tim und mir gegenüber wie immer Tim.
Hi.
Hi, grüß dich.
Jo, heute haben wir eine besondere Folge am Start, denn wir haben heute einen Special Guest, wie versprochen, dem ihr eure Fragen stellen konntet. Letzte Woche auf Instagram haben wir hier was gepostet und zwar ist es Sebastian von Podportraits. Hi und herzlich willkommen im Podcast.
Guten Tag, deutsches Publikum. Der erste Podcast in Deutsch seit weiß ich nicht wann. Ich bin Fotograf, Cannabis-Fotograf und Grow, ehemalig aus Deutschland, jetzt wohne ich in Spanien und fotografiere Pflanzen, ziehe Pflanzen, arbeite mit verschiedenen Breeder, jetzt nicht mehr, jetzt nur noch für Royal Queen Seeds. Und bin praktisch Brand Ambassador für Royal Queen Seeds für den europäischen Markt.
Aha. Ja, ich habe dem Publikum schon in unserer ersten Folge erzählt, Sebastian, wir waren früher Klassenkameraden und haben uns lange aus den Augen verloren, irgendwann wieder getroffen und du bist sozusagen mein Crow-Guru geworden.
Jetzt durch kam, Zufall, ja.
Ja, durch Zufall, durch einen glücklichen Zufall, muss man ja dazu sagen. Jetzt kamen Fragen aus dem Internet oder aus der Community. Wie bist du denn, wie war dein Werdegang? Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Und ja, was hat dich dahin geführt?
Ja gut, früher halt, denke ich so wie die meisten in Deutschland, Cannabis geraucht als Teenager und immer Müll. Und vielleicht mal hier und da eine Pflanze probiert, aber ohne wirklich zu wissen, was man macht, weil es in Deutschland halt einfach an Informationen mangelt zu dem Thema allgemein. Und ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem in Deutschland, dass das Wissen über die Pflanze und das Wissen, was die Pflanze eigentlich macht, komplett fehlt durch die ganze Negativpropaganda denn über die letzten Jahre. Und bin dann Anfang 20 nach Dubai gezogen, habe als Fotograf gearbeitet dort. Und da war das sowieso tabu und hatte eigentlich mit Cannabis nichts zu tun. Eigentlich, nachdem ich einen Führerschein gemacht habe, war es vorbei, weil dann in Deutschland mit den ganzen Kontrollen und so weiter und BTMG-Eintrag geht halt nicht, weil wenn man dann fährt und angehalten wird, Urinprobe, dann gibt's immer Stress und dann einen Führerschein zu verlieren, war zu riskant. Und dann eigentlich ab 18 war nichts mehr mit Cannabis.
Ja, schwierig immer gewesen, ja.
Und dann in Dubai als Fotograf gearbeitet, dann nach Spanien gezogen und dann als ich in Spanien war und mir die Lage dort mal angeguckt habe, wie es da aussieht vom Gesetz her und allem und es sind ja viel softere Gesetze als in Deutschland, ich meine jetzt in Deutschland softer als in Spanien, aber davor war es anders, ja. Mal ein paar Samen gekauft im Growshop, gibt's ja eigentlich in jede Ortschaft hat eigentlich einen Growshop mindestens, wo man Samen kaufen kann, Erde, Dünger und so weiter und dann Samen gekauft und mal probiert und experimentiert.
Ja.
Und einfach mal, um die Pflanze an sich mal richtig kennenzulernen, weil ich habe davor schon andere Pflanzen gezogen, aber klar, Gemüse und so weiter ist halt eine ganz andere Sache. Aber die Basis ist das Gleiche eigentlich. Also okay. Cannabispflanze ist eine sehr stabile Pflanze, eine einfache Pflanze eigentlich. Wenn sie die paar grundlegenden Sachen hat, die sie braucht zum Wachsen, dann wächst sie eigentlich immer gut.
Okay. Und kurze Zwischenfrage nochmal zu dem Thema in Spanien, alles viel softer und Co.
Mhm. Ja, weil erzähl mal, wie da die Lage ist.
In Spanien ist alles Grauzone, aber man kann in Spanien für Eigenbedarf anbauen. Also hier ist eigentlich normal und das Verhältnis zu Cannabis hier, das die Leute haben, ist völlig anders als in Deutschland. In Deutschland wird halt die Anti-Cannabis-Propaganda gepumpt, jahrelang. Oh, pass auf, gefährliche Droge und dies und das. Hm. Und hier in Spanien ist halt einfach so, dass man, wenn man jetzt zu einem öffentlichen Fest geht, sage ich mal, wo sich Leute treffen und irgendeine Band spielt, dann ist es ganz normal, dass da Leute am Tisch sitzen und Joint rauchen. Also völlig anders als in Deutschland.
Ja.
Und da habe ich dann halt realisiert, dass es hier anders abläuft und dass man hier einfach mal eine Pflanze ziehen kann. Und dann umso länger man da mit Leuten in Kontakt ist, weil ich bin dann in Cannabis Social Club, habe mir Mitgliedschaft gemacht. Hier in Spanien gibt es die Cannabis Social Clubs, das sind eigentlich ganz normale Cannabis Clubs. Kann man eine Mitgliedschaft machen, kann man Cannabis kaufen, rauchen und so weiter.
Ja, Das ist, was mich ein bisschen verwundert, ist, in Deutschland war das ja nie so bekannt, dass so in Spanien eigentlich so ein lockerer Umgang mit Weed ist oder war. Ja, weil die Hauptanlaufstelle Nummer 1 war ja eigentlich immer Holland. Und sonst wusstest du eigentlich von keinem Land, dass man da einfach so was herbekommt oder konsumieren kann.
Ja, aber das liegt hauptsächlich daran, dass die Social Clubs auch keine Werbung machen dürfen. Und die dürfen auch nicht mal ein Logo an der Tür haben oder gar nichts. Also man muss halt zum Beispiel Weed Maps ist eine gute Website, wenn man nach Spanien kommt. Und auf Weed Maps kann man dann alle Social Clubs in Spanien finden. Und im Endeffekt ist Spanien ja ein viel größerer Cannabis-Tourismus als zum Beispiel Holland, weil Holland hat ja im Vergleich zu Spanien viel, viel weniger Cannabis-Clubs, viel, viel weniger Coffeeshops. Weil allein in Barcelona hast du schon 500 irgendwas Coffeeshops in einer Großstadt.
Krass. Okay, eine andere Frage, die mir jetzt gerade, die sich in mir gerade auftut. Du hast gemeint, gerade ab dem Zeitpunkt, wo du 18 warst, über den Zeitraum, wo du in Dubai warst und so weiter, hat Cannabis eigentlich überhaupt keine Rolle mehr in deinem Leben gespielt?
Ja.
Heißt es, dass du es trotzdem immer im Hinterkopf hattest oder wie bist du dann in Spanien wieder auf den Trichter gekommen?
Nee, eigentlich gar nicht. Mir war es eigentlich egal mit dem Cannabis, weil in Dubai wusste ich sowieso irrelevant und war so viele Jahre nichts mehr geraucht oder keinen Kontakt mehr zu Cannabis gehabt, dann war es mir eigentlich völlig egal. Aber in Spanien war eigentlich das erste Mal, dass ich auf einem Event war. Das war ein Festival auf einem Berg, aber war jetzt nicht so, war ein Rockfestival, aber mehr so familiär am Nachmittag. Viele Kinder, viele Familien. Und da war ein Typ dort und der hat da einfach einen Joint geraucht. Und dachte, ja cool, der ist ja lässig drauf. Und dann habe ich halt gesehen, dass die Leute überall Joints rauchen. Und die sitzen da halt mit ihrer Familie und den Kids und rauchen halt einen Joint und bauen einen Joint. Und das ist halt völlig normal. Und da ging es eigentlich los, dass ich den dann gefragt habe, ob er was hat für mich und dass ich auch was zahle. Und dann war so der erste Kontakt wieder mit Cannabis. Und dann relativ schnell habe ich halt gemerkt, dass hier völlig anders läuft. Und dann wollte ich halt direkt eigentlich, weil ich zu der Zeit schon meine Pflanzen im Garten hatte, Gemüse, alle möglichen Sorten, dachte ich, ja, warum nicht, dann auch gleich mal Cannabis probieren und mal hochziehen und mal sehen, was passiert.
Okay, ja, weil der Otto Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, der würde ja sagen, okay, ich habe hier einen Social Club vor der Türe, scheiß drauf, da hole ich mir mein Zeug und fertig.
Ja, aber zu der Zeit wusste ich noch gar nicht von den Social Clubs. Also ich habe zuerst mit dem Grown angefangen und dann habe ich festgestellt, da gibt es ja eigentlich viele Social Clubs.
Und ja, gut, glücklicher Zufall eigentlich.
Ja, und in der Ortschaft, wo ich war, die war ja relativ klein. Und die kleine Ortschaft, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, die haben vielleicht 3.500 oder sowas zu der Zeit. Ja. Und da gab es 3 Social Clubs. Und dann bin ich in einen rein und der Besitzer war ein Holländer. Und der konnte Deutsch und dann war eigentlich alles perfekt. Und dann habe ich gesagt, hey, hier, mach mir mal eine Karte. Und der war halt recht freundlich, weil ich ein Deutscher war. Und die meisten Mitglieder in dem Club waren eigentlich junge Spanier.
Aber da haben wir wieder den Holländer, guck.
Naja, ja, die sind überall.
Die sind überall, okay.
Naja, aber so ging es eigentlich los. Und dann Mitgliedschaft, dann verschiedene Sorten probiert und dann gleichzeitig gegrowt und dann festgestellt, dass das, was ich gegrowt habe, besser war, was die im Club hatten. Und dann das dem Club angeboten zum Verkaufen und so weiter. Und dann ging es eigentlich los. Und das ist ja eine Grauzone in Spanien, die das Leben für die Social Clubs so schwierig macht, weil die bauen alle nicht selber an. Die kaufen noch immer im Schwarzmarkt ein und das ist der illegale Teil. Aber das Verkaufen nachher von dem Material im Club ist legal. Und das ist einfach was, das Spanien schon lange hätte irgendwie regeln können oder ändern können. Aber das ist, wie gesagt, Grauzone und die halten das bis jetzt auch Grauzone. Deswegen die Hoffnung ist es, dass Deutschland legalisiert hat, dass die vielleicht hier in Spanien nachziehen und sagen, ja komm, wir haben sowieso schon irgendwie 6.000, 7.000 Clubs im Land, machen wir es vielleicht legal, aber man wird sehen.
Ja, in Spanien stand ja sogar zur Debatte, die ganzen Clubs wieder zuzumachen und es wieder rückgängig zu machen.
Ja, und immer Druck von der Guardia Civil und immer Stress und immer Kontrollen und hier in Spanien ist es ein bisschen anders als in Deutschland, weil die ja, wie soll man das sagen? Guardia Civil und Polizei sind zwei verschiedene Einheiten hier. Und Guardia Civil kümmert sich um die Social Clubs und die kümmern sich dann immer auf eine sehr komische Art und Weise. Weil ich dann nach einer Weile gut befreundet war mit dem Besitzer von dem Social Club, wo ich hinging. Und die hatten dann auch eine Durchsuchung. Und dann wurde halt auch Pflanzenmaterial mitgenommen und alles, was die hatten, also Rolling Papers, Grinder, und die haben ja Merchandise und so weiter zum Verkaufen auch. Und
Ja.
das wurde dann auch nachher nicht mehr zurückgegeben, obwohl die Lizenz okay war und alles, also alles bisschen dodgy.
Ah, okay.
Aber du hast ja gesagt, du hast dann in Spanien angefangen anzubauen. Hast du in der früheren Zeit, also in Deutschland, auch schon angebaut oder war das dann so dein erster Grow in Spanien?
Nee, in Deutschland auch, aber die Pflanzen, das war ja ohne jegliches Wissen.
Okay.
Da gab es ja, boah, zu der Zeit, ich weiß gar nicht, gab es da Google wahrscheinlich nicht, nee. Und da einfach irgendwelche Samen organisiert oder Backseeds von dem, weil meistens waren ja Samen drin von dem Müll, den man gekriegt hat. Und dann halt irgendwie einen Samen irgendwo in den Wald gehauen, wo eine Lichtung war und dann gucken, was passiert. Aber es war nie wirklich war eigentlich mehr Interesse als ein Ziel, dass man jetzt eine große Ernte hat oder so.
Und dann hast du in Spanien quasi angefangen, erstmal so professionell anzubauen oder hast einfach blöd gesagt die Pflanzen mal in deinen Vorgarten gestellt, hast du erstmal wachsen lassen oder hast du schon direkt dann angefangen, dich zu informieren und direkt also in die Materie reinzugehen oder war so am Anfang einfach so, ja, ich lasse sie jetzt einfach mal wachsen?
Nee, in Spanien, ich bin zum Grow Shop, also nicht Cannabis Club, sondern zum Grow Shop, wo man Erde kaufen kann und Samen, und das war auch ein Holländer, aber
Was für ein Zufall.
und der hat mich dann praktisch so geguidet ein bisschen am Anfang. Ich habe gesagt, ich will eine Pflanze ziehen, will nicht zu viel Geld ausgeben. Und dann am Anfang war das hier, wie heißt denn das in Deutsch, hier CFL Leuchtstoffröhre, aber 150 Watt für Veg und dann nachher 400 Watt HPS. Und ich habe denen immer Fotos gezeigt, wenn ich hin bin, eigentlich jede Woche hin. Und habe gesagt, hey, guck meine Pflanze, was meinst du, sieht das gut aus oder was soll ich machen? Und
Passt es so?
ja, genau.
Erinnert mich an dich.
Hä, wen meinst du?
Hey, genauso habe ich es beim Sebastian gemacht, wo ich angefangen habe zu crowen, und genauso machst du es jetzt aktuell bei mir,
Ja, so geht es bei jedem. Ja. Nee,
ja.
und so war das. Und
Ja.
dann ging es eigentlich recht gut. Und die Pflanze war unglaublich gut. Also für den ersten Grow, ich weiß, ich habe eigentlich
Was für eine
nicht.
Sorte waren das?
Das war Amnesia.
Amnesia, Klassiker.
Amnesia, aber ja, war nice. War jetzt nicht unglaublich groß, aber war richtig schön, die Pflanze. Und dann habe ich dem Fotos
Ja.
gezeigt und habe dem Typ vom Grow Shop dann am Ende auch ein paar Blüten gegeben. Der so, hey, voll gut. Kauf mehr Zeug bei mir. Kauf mehr Leuchten. Kauf mehr Samen. Und ja, so war das.
Ja,
Das
cool. Dann warst du
ermutigt.
direkt angefixt.
Ja,
Ich
genau.
dachte, jetzt will ich mehr.
Okay, was war denn der Punkt, wo du dann letztendlich entschieden hast, okay, ich stelle meine Pflanzen jetzt dahin und fange an, die zu fotografieren? Was ist deiner Meinung nach der Punkt gewesen, wo dich dann letzten Endes groß gemacht hat?
Und was hast du dir erhofft davon, von den Fotos, oder war das nur so eine Doku für dich?
Von den Fotos habe ich mir gar nichts erhofft, weil ich ja zu der Zeit noch eigentlich Vollzeit als Architekturfotograf gearbeitet habe und dachte halt einfach, ich habe halt online nach verschiedenen Bildern gesucht von verschiedenen Strains und dachte mir immer so, boah, die Bilder sind richtig übel, ja? Also es sind keine richtigen Fotos dabei, die gut aussehen, und dann habe ich einfach mal Fotos gemacht und habe halt die gleiche Technik angewendet, wie man ein Porträt fotografieren würde im Endeffekt. Und dann nach einer Weile habe ich mir das angeschaut, die Fotos, und ein bisschen hier und da Sachen verändert und probiert, weil eine Pflanze ist halt doch ein bisschen anders als eine Person zu fotografieren. Und dann nach einer Weile hatte ich die Fotos und wusste nicht, was ich machen soll, und dachte ich, dann mache ich halt ein Instagram, warum nicht? Gucken, was passiert. Und dann dachte ich, weil eigentlich die Fotografietechnik oder die Technik, die man verwendet, das ist ja das gleiche wie Porträtfotografie, genau gleich, also gar kein Unterschied. Du hast ein Model in der Mitte, dein Licht entscheidet, wie gut das im Endeffekt aussieht. Und dann dachte ich, naja, Porträts, warum nicht? Gucken wir mal. Und habe dann die Bilder hochgeladen und habe dann auch ganz am Anfang noch vom Social Club Blüten mitgenommen, habe die fotografiert, dass die ein bisschen was für Social Media hatten und so weiter. Aber ohne Ziel, ohne jegliche Aussicht auf Geld verdienen oder irgendwas, einfach nur zum Spaß eigentlich am Anfang.
Okay, und ab welchem Punkt hättest du gesagt, ging es dann wirklich los und da hast du gemerkt, okay, die Leute fahren drauf an?
Am Anfang war es langsam, also followermäßig auf Instagram war langsam, aber das war ja alles noch vor der Shadowban und Anti-Cannabis-Zeit auf Instagram.
Ja.
Also ich glaube nach, ich weiß ich gar nicht, vielleicht nach 3, 4 Wochen hatte ich so 400 Follower und habe dann neue Sorten versucht und habe dann halt die verschiedenen Züchter dann getaggt, so zum Beispiel Sweet Seeds oder Buddha Seeds. Und die haben es dann geteilt und dann geht die Reichweite natürlich hoch, weil zu dem Zeitpunkt hatten die alle einen Haufen Follower. Weil leider haben ja die meisten von denen ihren Instagram verloren. Ja, der wird gelöscht.
Wegen dem Shadow.
Ja, oder gelöscht, einfach ohne Begründung. Und dann ging es eigentlich von dem Zeit, ich sage mal von 300 Follower dann zu 1000 war es vielleicht noch 4, 5 Tage. Und dann von 1000 zu 20.000 war es kaum noch Zeit eigentlich. Das ging sehr schnell, weil ich habe viele Fotos von verschiedenen Strains gemacht. Und die Züchter haben mal viele Fotos geteilt und Follower kamen rein ohne Ende, weil zu dem Zeitpunkt war auch kein Shadowban und gar nichts, also war alles offen.
Und wie ging es dann weiter mit deinem Instagram, mit über 20.000 Followern?
Dann eigentlich habe ich mir angefangen, die Züchter anzuschreiben, habe gesagt, hey, wenn ihr mir Samen schickt, kriegt ihr Fotos. Das war so der Austausch. Und das ist auch meine Empfehlung gewesen, weil jetzt vor kurzem, wo ich auf dem Spannabis war dieses Jahr, gibt es ja ein paar aus Deutschland, die hobbymäßig Fotos machen und so. Und die haben gesagt, ja, wie fängt man da an? Und für mich war es einfach, die Breeder anzuschreiben und zu sagen, hey, schickt mir Samen und ich schicke euch Fotos. Und dann geht es relativ schnell, weil dann sagen die, hey, wir kriegen Fotos umsonst, schickt mal einen Haufen Samen und so ging es dann los. Verschiedene Züchter, von eigentlich meistens aus Spanien, europäische, manche aus Amerika. Und dann wächst es eigentlich relativ schnell, weil man teilt die Fotos, die teilen deine Fotos, taggen dich und dann wächst der Instagram die ganze Zeit. Und dann kam Grow Diaries dazu.
Aha.
Und eigentlich habe ich, auch wenn mit Grow Diaries gab es viel hin und her und viele Geschichten und dies und das, aber habe ich Grow Diaries eigentlich auch einen Teil davon zu verdanken, dass ich jetzt für Royal Queen Seeds arbeite, weil die hatten damals einen Wettbewerb für Royal Queen Seeds, war glaube ich beste, was waren das, beste Auto, ich weiß gar nicht mehr. Und da hatte ich die Royal Gorilla Auto von Royal Queen Seeds und habe den Contest gewonnen. Und dann hat mich Royal Queen Seeds direkt angeschrieben. Zu der Zeit war es noch der Paul, der hat gesagt, wir wollen zusammenarbeiten und dies und das. Und dann ging es halt los, dass man Verträge macht.
Mhm.
Und einfach sagt, okay, ich mache euch so und so viele Fotos und ihr zahlt, damals war es noch pro Pflanze, also praktisch zahlen pro Pflanze. Ich fotografiere die Pflanze, ihr zahlt mir den Betrag und kriegt so und so viele Bilder.
Die haben dann mit den Bildern geworben, oder?
Ja, die benutzen die auf der Website, auf Instagram, überall und natürlich viel einfacher für die Züchter, weil wenn die dir Samen schicken und du ziehst die Pflanze und du fotografierst sie gleichzeitig, das war halt ein einzigartiges Angebot, weil zu der Zeit gab es entweder Fotografen oder Grower, aber beides in einem hat es halt einfach gemacht, dann gut Reichweite zu kriegen und gut Aufträge zu kriegen, weil in die spanischen Züchter hier, die haben keine Facility, wo sie Pflanzen hochziehen oder sowas, weil die dürfen das nicht, die dürfen nur Samen verkaufen. Und für die war das dann perfekt, weil die haben gesagt, wir schicken dir die Samen, zahlen dir die Kohle für die Fotos und fertig. Und so ging das dann Step by Step. Und dann Grow Diaries war eigentlich ein kurzes Abenteuer. Ich habe da schon ein paar Diaries hochgeladen, aber dann nach einer Weile habe ich aufgehört, weil es zu aufwendig war, jede Woche zu dokumentieren. Am Anfang mit 2 Pflanzen, 3 geht es noch, aber dann mit irgendwann 20, 30 Pflanzen wird schwierig.
Ja, also da könnt ihr auch gerne mal bei Grow Diaries reinschauen, da einfach mal nach Pot-Porträts suchen, habe ich letztens auch gemacht. Und ja, da seht ihr einfach nochmal ein paar nette Grow-Tagebücher von unserem Sebastian angefertigt. Ja, falls ihr da Interesse habt. Ja, dein Grow-Rama habe ich auch schon in der ersten Folge erwähnt. Ja, also als ich damals dann bei dir war.
Ja.
Wo war denn überhaupt der Platz, wo du 20 bis 30 Pflanzen unterbringen konntest? Also
Indoor, in Indoor-Zelten, die ganz normalen Indoor-Zelte, halt 3 Stück oder ja gut, 3,5 oder 4, am Ende dann 5 mit verschiedenen Leuchtmitteln und ja, versucht so viel wie möglich, weil zu der Zeit war es am lukrativsten, viele Pflanzen zu haben, weil die pro Pflanze gezahlt haben.
Ja, ist logisch.
Und deswegen hat es sich gelohnt, viele zu ziehen, und die mussten auch nicht sonderlich groß sein, also war es besser, weil dann konnte ich in jedes Zelt irgendwie 12 Pflanzen reinhauen, manchmal auch 15.
12 Stück?
Ja, ja, und 1,20 mal 1,20.
Bisschen größer als das. Genau.
Okay, Wahnsinn.
Und dann teilweise, ja gut, dann später 2,40 mal 1,20 und dann so viel wie geht halt.
Ja.
Und die Größe spielt keine Rolle für die Fotos, wenn die Struktur von der Pflanze stimmt. Und für mich ist es deutlich einfacher, eine Pflanze zu fotografieren, die kleiner ist, weil wenn ich eine riesen Pflanze habe, muss die aus dem Zelt rausholen, muss die rüber ins Studio bringen, fotografieren und so weiter, wird das alles viel schwieriger.
Mhm.
Und die Sache ist auch, dass man während dem Fotografieren eigentlich immer trimmt, weil man dann sieht, okay, das Blatt passt nicht oder das hängt, nimmt die Symmetrie, und dann trimme ich was und dann muss ich 3 Minuten warten, bis das Ding aufhört zu schwingen, weil es so groß ist. Macht keinen Sinn. Deswegen kleine, kompakte Pflanzen sind für Fotos deutlich einfacher.
Ja, klingt logisch.
Hm.
Wie lange hast du das gemacht dann mit den Grow Diaries? Also was war der Zeitraum?
Boah, ich weiß gar nicht mehr. Anderthalb, 2 Jahre, 1 Jahr, ich weiß gar nicht. Das waren einfach so viele Diaries wie möglich, aber manche auch mit viel Zeitabstand.
Mhm.
Und dann einfach eben meine Fotos halt eingesendet für die. Die haben ja verschiedene Wettbewerbe, bestes Foto, beste Auto, beste dies und das. Und wenn man dann gewinnt, dann kriegt man halt auch wieder ein bisschen Reichweite. Dann kommen neue Züchter dazu. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch mit vielen verschiedenen Samenhersteller, sage ich mal, gearbeitet. Aber war auch stressig, gleichzeitig für so viele verschiedene Leute zu arbeiten und Überblick zu halten. Ja,
ja, wollte ich gerade fragen. Es war bestimmt eine stressige Zeit.
Das ist das. Man gerät hier schnell ins Schwärmen, ins Schwelgen, ins Träumen. Oh, so ein bisschen Weed ziehen, Fotos machen und dafür Kohle bekommen. Aber was da dahinter steckt, das hast du mir auch mal privat erzählt, kannst du gern auch noch mal ein bisschen ausführen, wie viel du gearbeitet hast am Tag? Und
am Anfang, ja. Also um sich zu etablieren in der Szene, war eigentlich einen ganzen Tag.
Mhm.
Morgens aufgestanden, zu der Zeit noch Kaffee und Joint und los ging's. und Pflanzen von, weiß ich nicht, von 9 Uhr morgens bis 12 nachts und dann von nachts vielleicht bis um 3 nachts bearbeitet. Und Bilder bearbeitet und vorbereitet und am nächsten Tag das Gleiche.
Mhm.
Klar ist jetzt kein sage ich mal, super stressiger Job.
Ja.
Aber trotzdem, wenn man irgendwie einen Überblick behalten will und gucken will, dass alle Pflanzen gut rauskommen, ist trotzdem zeitintensiv.
Ja, klar.
Aber zu dem Zeitpunkt war, mein Timing war ja perfekt. Zu der Zeit mit dem ganzen Lockdown-Müll und so weiter, dann konnte ja eh nirgends hin. Und deswegen war es eigentlich perfekt. Hatte ich wenigstens was zu tun.
Du warst eh daheim eingesperrt.
Ja, genau.
Arbeiten, ja. Wie ging es denn dann weiter nach den Grow Diaries?
Nach Grow Diaries ging es eigentlich nur auf Instagram weiter, konstant, gut. Und durch das, dass ich dann eigentlich jeden Monat mal so einen Züchter dazugenommen habe, Reichweite natürlich explodiert. Zu der Zeit waren die ganzen Instagram-Accounts auch noch nicht gesperrt von den Leuten, also von den ganzen Samenherstellern. Die waren zum Beispiel Royal Queen Seeds, hatte glaube ich 260.000 Follower oder so, irgendwie sowas.
Okay.
Und wenn die jetzt ein Bild geteilt haben und mich getaggt haben, dann war eigentlich jede, sage ich mal, 30 Minuten, wenn die auf mein Handy geguckt haben, waren 100 neue Follower und 100 Likes, also das Maximum, was die halt anzeigt.
Mhm.
Und so ging das halt Woche für Woche und das ging einfach nur hoch. Dann von, ich weiß gar nicht, was damals war, 20.000 Follower auf 40.000 in ganz kurzer Zeit.
Okay.
Weil die Reichweite so groß war mit so vielen verschiedenen Züchtern und die hatten zu der Zeit noch so viele große Accounts, die meisten sind weg, aber die hatten alle einen Haufen Reichweite. Und die Sache war auch zu der Zeit, wo der Shadowban noch nicht existiert hat auf Instagram, dass wenn ich was gepostet habe und es hatte viele Likes, dass es dann auch wirklich auf der Discover-Page von Instagram angezeigt wurde. Und die Discover-Page hat ja unglaubliche Reichweite. Da erreichst du 800.000, 900.000 Leute ohne Probleme.
Mhm.
Aber und da waren auch die ganzen Hashtags frei, Cannabis und THC und dies und das waren alle frei. Ja. Die wurden nicht blockiert oder so wie jetzt.
Die sind alle gesperrt mittlerweile.
Ja.
Was ist denn dieser Shadowban, von dem du gerade die ganze Zeit redest?
Das ist eine Tatsache, die Instagram sagt, dass die nicht existiert, aber die existiert, weil es so gut wie jeder, der mit Cannabis arbeitet, hat. Was passiert im Endeffekt, dass deine Fotos nur noch deine Follower erreichen und andere Leute nicht mehr.
Okay.
Das ist ja im Endeffekt auch das, was uns passiert ist mit unserem Giveaway, das wir auf Instagram veröffentlicht haben. Diese
Anzeigeeinschränkung.
Ja, genau. Dass einfach die Anzeige, die du schaltest, komplett kastriert wird, wenn man so will.
Ja, das wird unsichtbar. Der Content wird unsichtbar. Und eigentlich, was mich mehr dran stört, ich meine, eine Sache ist, wenn man den Content jetzt, sage ich mal, nicht mehr auf der Discover-Page zeigt, okay, sage ich, wenn ihr das wollt, okay, macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, weil Instagram ist eine Firma aus Amerika und Amerika ist so gut wie, ja, nicht ganz legal, aber teillegal, sage ich mal. Oh. Viele Staaten sind legal. Und dann so eine Regulierung einzuführen, ist Schwachsinn. Und dann vor allem das dann auch, wie sage ich mal, nicht zuzugeben, dass es existiert, weil der Shadowban, sagt ja Instagram bis heute, nee, den gibt's nicht. Aber jeder weiß über den Shadowban Bescheid.
Ja, wahrscheinlich auch, um sich rechtlich hier ein Stück weit abzusichern.
Ja, mit Sicherheit, ja. Mhm. Aber was mich am meisten dran stört, ist eigentlich, dass dir Follower abgezogen werden, also jeden Tag. Also du hast jeden Tag Minus-Follower und das passiert automatisch. Das sind nicht Leute, die dir nicht mehr folgen, weil sie dein Content nicht mögen, sondern jeden Tag hast du Minus-Follower im Endeffekt. Und deswegen ist mein Account von, weiß ich gar nicht, was es damals war, 49.000 irgendwas, jetzt auf 47.000, weil halt jeden Tag Follower weggehen.
Mhm. Ja, das ist, sowas ist undankbar, ungerecht, ja. Aber müssen wir leider mit leben in dem Metier noch. Wird sich hoffentlich auch irgendwann mal ändern.
Ja. Okay. Und wie war das? Hast du das hauptberuflich gemacht dann mit Instagram oder hast du noch nebenher irgendwas gearbeitet oder war das mehr oder weniger dein Job jetzt über Instagram?
Nee, ich habe Instagram mit Portporträt, selbst wenn es groß war und ich Vollzeit mit den Pflanzen gearbeitet habe, war immer Zweitjob, weil ich ja Architektur fotografiert habe und Landschaft und die Bilder ja lizenziert habe und auch mit Anwälten zusammenarbeit, die dann nachträglich mir das Geld zurückbringen. Wenn Leute zum Beispiel meine Landschaftsbilder, Architekturbilder ohne Lizenz verwenden, dann kriege ich nachträglich das Geld. Also habe ich praktisch immer das Einkommen von der Landschafts- und Architekturfotografie gehabt. Habe zu dem Zeitpunkt auch noch Häuser fotografiert. Mhm. Also Portraits war immer so zweite Schiene, war nie mein Hauptberuf. Aber zeitmäßig mit Sicherheit, weil ich halt vielleicht mal in der Woche ein Haus fotografiert habe in Spanien, aber 6 Tage die Woche war ich mit den Pflanzen beschäftigt.
Mhm. Und also warum hast du da Häuser fotografiert?
Weil ich Architekturfotograf war in Dubai und Interieur und Architektur fotografiert habe und das war mein Job und habe in Spanien weitergemacht und habe die Landschaftsbilder sind lizenziert. Also wenn jemand ein Foto von dir kauft, der zahlt dann pro Jahr so und so viel Geld. Mhm. Und das mache ich bis heute noch. Das ist genau das Gleiche. Nur jetzt.
Also hast du da. Sorry?
Nur, erzähl weiter. Nur jetzt habe ich halt meinen Fokus mehr auf Portraits, weil ich halt jetzt mittlerweile für Royal Queen Seeds dann Vollzeit arbeite. Aber die Architektur- und Landschaftsfotografie, das läuft genauso nebenher. Also sind zwei verschiedene Bereiche, in denen ich arbeite.
Okay, ich habe nur so gefragt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was ein Architekturfotograf ist. Also wer dann die Bilder von den Häusern kauft.
Zum Beispiel, wenn jetzt ein Makler ein teures Haus hat, weil ich halt keine Wohnung und so weiter habe ich nie fotografiert. Ich habe in Dubai eigentlich für die, sage ich mal, größten Makler fotografiert, teure Villen und so weiter. Und die buchen dich dann und sagen, mach Fotos von innen, mach Fotos von außen. Und zahlen dich dann dementsprechend. Und in Dubai war das ein sehr guter, lukrativer Job. Und in Spanien geht es noch immer. Aber dann auch gleichzeitig Landschaftsfotografie mit Lizenzen und so weiter. Also da war immer Geldflow da. Aber Portraits war halt das, wo ich mehr Zeit investiert habe. Also Pflanzen fotografieren und Zusammenarbeit mit verschiedenen Züchtern.
Das war halt dein Herzensprojekt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, hier konntest du halt eben zwei Leidenschaften miteinander verknüpfen. Erstens die Liebe zum Gras, zweitens die Liebe zur Fotografie.
Ja.
Und was Liebe plus Liebe ergibt, das sehen wir heute.
Ja, und die musste halt nirgends hin. Das war für mich auch gut. Wenn ich ein Haus fotografieren muss, muss ich halt dahin fahren und dann anwesend sein und dies und das. Und so konnte ich alles von zu Hause machen, war easy.
Ja, und deine Fotografie, deine Pflanzen, die haben es ja auf einige Titelblätter von Crow Magazin geschafft.
High Times, ja. Ich habe, glaube ich, 4 Covers mit High Times, ja.
Stark. Ja. Und das ist ja was, wo ich denke, das kann schon dafür sorgen, dass die Brust anschwillt. Also dickes Lob hierfür auch nochmal.
Ja, danke. Das nicht, aber ist halt gut, weil man kennt halt High Times das ganze Leben so als das ultimative Cannabis-Magazin und dann auf dem Darum Cover sein. Ja. Das erste Cover war natürlich aufregend, aber dann ging es recht schnell, weil ich hatte die ersten 2 Cover waren back-to-back, also war ein Monat ein Bild von mir, nächsten Monat wieder. Und dann drittes Cover, viertes Cover, war alles gut. Also für mich war es gut, Reichweite war okay. Natürlich weiß man das zu schätzen. Aber dann die Sache ist halt, dass ich in der Architektur und Landschaftsfotografie schon, sage ich mal, größere Achievements hatte. Deswegen war es dann nicht mehr so aufregend. Aber war trotzdem cool, natürlich in der Cannabis-Industrie auch auf dem Cover zu sein.
Ja. Mega gut. Kann man sich so als Otto-Normal-Verbraucher überhaupt nicht vorstellen, als Otto-Normal-Grower, ja, also mega gut. Okay, gut, jetzt haben wir viel gehört von deiner Erfolgsgeschichte. Jetzt interessiert uns und vor allem auch unsere Zuhörer brennend, wie hat denn der Weg dich zu Royal Queen Seeds dann im Endeffekt verschlagen und warum Royal Queen Seeds?
Mit Royal Queen Seeds hatte ich eigentlich immer das einfachste, sag ich mal, Verhältnis und Arbeitsverhältnis. Hat mir immer Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Das Team ist unglaublich genial. Also jetzt mal bezogen auf alle Bereiche und Sektoren, in denen ich gearbeitet habe und Länder und so weiter, hatte ich nie ein Team, das so easy war und so positiv und gut drauf, sag ich mal. Und die haben mir dann zu dem Zeitpunkt habe ich, das ist ja auch gar nicht so lange her, war letztes Jahr, habe ich für 13 verschiedene Züchter gearbeitet und war immer stressig, weil ja, einer zahlt mal hier, einer zahlt mal da und dann zieht sich das so durch einen Monat, dass man immer so Teilzahlung kriegt, weil halt nie alle gleichzeitig zahlen. Und da habe ich halt zu Royal Queen Seeds gesagt, weil ich so viel Content für die sowieso gemacht habe, weil die haben sehr viel gebucht. Also auch zu der Zeit,
größte Kunde wahrscheinlich, oder?
Zu der Zeit, wo pro Pflanze bezahlt wird, haben die ständig 20, 30 Pflanzen gebucht und deswegen ist ja eigentlich der ganze Katalog auf der Webseite fast von mir, weil ich die alle fotografiert habe und der Marco aus Kroatien, ein Freund von mir, der arbeitet auch für Royal Queen Seeds, aber der hat halt einen kleinen Grow, der macht ein paar Autoflower und der hat halt nur 3 Pflanzen. Gleichzeitig. Deswegen haben sie mich halt angeschrieben, haben gesagt, hey, die haben den Max, das ist Grower und Brand Ambassador für Thailand und Amerika und die wollten das Gleiche für Europa haben. Und haben sie mich angeschrieben, haben gesagt, hey, willst du Brand Ambassador für Royal Queen Seeds sein und Fotograf natürlich, klar, für Produkte und alles Mögliche und Vollzeit nur für uns arbeiten? Habe ich gesagt, ja, logisch. Wie gesagt, wenn ihr mir genug zahlt, dann mache ich das, weil dann kann ich die anderen Klienten gehen lassen, sage ich mal. Das war halt
schon geregeltes Einkommen.
Ja, und dann arbeite ich nur für eine Firma und kann viel mehr Content produzieren, weil ich nicht so abgelenkt bin von was für den und was für den und kann mich voll auf eine Marke konzentrieren. Und war ja auch von Royal Queen Seeds eingeladen, 2 Jahre lang oder 2 Jahre back-to-back, bevor wir Vollzeit zusammengearbeitet haben, zum Spanabis in Barcelona und war immer mega. Also wirklich, was sie vorbereitet haben an Events und Partys und Strain-Testing und alles Mögliche, war unglaublich gut. Und das Team sehr, sehr genial. Also mit den Leuten will man einfach zusammenarbeiten. Da habe ich gesagt, ja, machen wir. Und seitdem bin ich jetzt Brand Ambassador für Royal Queen Seeds für Europa, also Vertreter für die Marke praktisch.
Okay.
Mega gut. Und ich denke mal, von der zur Qualität kannst du jetzt auch was sagen, von den Pflanzen, Samen von Royal Queen Seeds.
Ja, deswegen habe ich dir ja auch mit Royal Queen Seeds zugesagt, weil die Genetik einfach unglaublich stabil ist.
Ja.
Also ich habe jede mit so vielen verschiedenen Züchtern zusammengearbeitet und da hat man immer mal Hidden Mist, da hat man mal gute Genetik, dann mal ein bisschen schwächer, dann mal so und so. Und mit Royal Green Seeds war es immer easy. Also die waren super stabil, super gute Genetik, immer schöne Pflanzen. Und genau das macht ja mein Job einfach. Und wenn ich eine Pflanze nur einmal ziehen muss und nicht dreimal, bis ich dann die richtige finde.
Mhm.
Und deswegen war es für mich eine einfache Entscheidung, weil es ist ein Produkt oder eine Firma, die ich mit gutem Gewissen vertreten kann, weil ich einfach weiß, dass der Branding von Royal Queen Seeds ist genial, Produkte sind genial, Dünger sind genial, Samen sind genial, also da muss ich nicht zweimal überlegen.
Okay, sehr cool. Pläne für die Zukunft in der Richtung, hast du irgendwas noch vor, willst du noch irgendwelche Ziele erreichen, die du dir jetzt aktuell gesetzt hast oder bist du erstmal zufrieden da, wo du jetzt gerade stehst?
Nee, ich bin zufrieden, so wie es läuft. Alles gut. Viele Expos jetzt, viel Reisen, aber ansonsten alles gut. Also das Reisen stört mich nicht sonderlich. Mir macht das Spaß, weil das Team ist genial. Immer mega Spaß mit den Leuten, immer cool drauf, immer alles easy. Und deswegen, also ich freue mich auf die nächsten Expos. Zum Beispiel im Juni sind wir in Berlin bei der Mary Jane mit Royal Queen Seeds.
Ja.
Und ich glaube, das wird eine Mega-Expo, weil jetzt nach der Legalisierung kommen die Leute wirklich. Davor war es immer so, ja gut, ich kann mir die Produkte angucken, aber ich kann sie nicht kaufen. Und jetzt kommen die Leute halt wirklich zum Kaufen. Und das war dieses Jahr in Barcelona beim Spannabis genauso. Also der Anteil an deutschen Besucher war extrem hoch.
Ja. Gut, ich denke mal, so in den vergangenen Jahren bei Mary Jane in Berlin, da sind die meisten dann auch mit Sonnenbrille und aufgeklebtem Bart hin.
Ja, genau.
So, hoffentlich undercover. Kennt mich keiner. Yeah. Ja, jetzt mittlerweile muss man ja sagen, Deutschland mit der Legalisierung der weltgrößte Cannabismarkt. Ja, also war mir auch eine neue Neuigkeit. Aber tatsächlich, Deutschland, hättest du mir das vor 5 Jahren erzählt, hätte ich ausgelacht. Ja. Aber jetzt, wie gesagt,
sind wir vor 2 Jahren hätte ich noch ausgelacht.
Ist tatsächlich so. Ja, aber tatsächlich, größter Markt.
Nee, das ist wirklich so. Das war ja auch das größte logistische Problem des Royal Queen Seeds hatte hier in Spanien, das Ganze zu organisieren, weil die Bestellmenge so hoch war, dass das dann auf einmal, das war wirklich so legalisiert am einen Tag und am nächsten Tag war alles explodiert mit E-Mails, Bestellungen und dies und das. Und da muss man erstmal hinterherkommen, weil
Lieferkette komplett überlastet.
Ja, komplett, weil der US-Markt vom Royal Queen Seeds hat ja ein eigenes Lagerhaus, aber der deutsche Markt wird ja aus Spanien beliefert. Und das ist natürlich eine komplette Überlastung. Bei über 10.000 Bestellungen pro Tag, das ist natürlich schwierig zu handeln.
Nee, also wir haben es aus erster Hand mitbekommen, wir sind ja in diverse Reddit-Foren, Facebook-Gruppen und so weiter aktiv unterwegs und was da zum Teil aufkam, die Leute, die haben nichts mehr herbekommen, die haben keine Seeds mehr herbekommen, nirgendwo mehr. Man hat einfach gemerkt, die komplette Lieferkette, die qualmt einfach nur noch. Ja.
Durch die Bank.
Ja, also es war krass, ich habe alles immer mit einem Lächeln beobachtet, weil ich es einfach nur geil finde, dass es überhaupt so weit kommen konnte.
Ja, nee, ich finde es genial. Endlich. Ich meine, Riesenmarkt und ein Haufen Leute, die interessiert sind. Und jetzt fehlt es halt nur noch an der Bildung in Deutschland, den Leuten beizubringen oder zu erklären, was für eine Pflanze das ist. Weil wenn man da die Kommentare liest teilweise, also da muss man echt sagen, die Propaganda hat gut funktioniert. Ja. Die denken ja wirklich, dass Cannabis auf einem Level ist mit Heroin. Die sehen da gar keinen Unterschied.
Es gibt ja auch noch heute Leute, die davon überzeugt sind, dass man sich Cannabis spritzt. Aber mal, um nochmal kurz auf die Spannabis zurückzukommen, da warst du ja auch unterwegs.
Ja.
Ja. Da habe ich auch ein Interview von dir gesehen. Und was genau war denn dein Job auf der Spannabis?
Spannabis war relativ easy, weil spanischer Markt. Das Einzige war, dass ich halt mit deutscher Kundschaft geredet habe, wenn die Fragen hatten zusammen und so weiter, Empfehlungen fürs deutsche Klima, weiß man ja, da muss man ein paar Sachen beachten und ansonsten war es eigentlich nur vertreten sein, viele Meetings, wir waren am Mittwoch, 2 Tage vorm Spannabis auf den International Cannabis Awards, Mega-Event, glaube, also in der Art, auf Cannabis bezogen habe ich noch nie ein Event, gibt es kein Event wie den. Also super galamäßig, riesen Mega-Location in Barcelona und alles super vorbereitet. Und da gab es dann halt die Awards für verschiedene Leute und Royal Queen Seeds hat natürlich gewonnen als beste Seedbank. Ja,
Glückwunsch hier.
Aus guten Gründen. Und dann ging es halt so, waren eigentlich 4 oder 5 Tage volles Programm, immer mal hier, mal da, Interviews, Content machen, Videos. Max war da, der Thailand vertritt. Dann haben wir Interviews zusammen gemacht, Fragen gestellt bezüglich Grown, weil wir ja beide Grower sind. Was bevorzugst du hier, was bevorzugst du hier und so weiter. Und war hauptsächlich das, also Interviews, vertreten sein, Leute interviewen, antworten, Fragen beantworten. Dann waren wir im Büro von Royal Queen Seeds, haben da Content aufgenommen. Also es geht eigentlich nur um die Produktion von Content und Informationen teilen. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja, war also viel los.
Ja, war voll und viele Deutsche.
Also klingt für mich mega interessant. Müssen wir auch echt schauen, dass wir da auch mal auftauchen. Wir zwei Tims, ja. Mary Jane wird bei uns dieses Jahr leider nichts. Wir haben aber einen tollen Vertreter hier, dem wir auf jeden Fall ein bisschen Merch mitgeben werden. Okay, da haben wir jetzt einiges von dir gehört, vor allem zum Thema Spannabis allgemein über deine Person. Mega Lebenslauf, den du da hingelegt hast, also absolut beeindruckend.
Mega interessant vor allem.
Ja, aber das sieht man auch wieder, dass man selbst im Thema Weed kann man es weit bringen, wenn man nur genug Arbeit, Liebe und Leidenschaft reinsteckt und natürlich auch den Mut hat, hier auf größere Breeder und Co. zuzugehen. Vielen Dank auf jeden Fall an dich, Sebastian, dass du hier warst im Podcast und was von dir erzählt hast. Auch gesagt hast, wie du dazu gekommen bist. Also hier ein fettes Dankeschön von unserer Seite.
Dankeschön.
Gerne. Und jetzt geht's weiter mit Infos zum Thema Grown. Genug gelabert über Social Media und wie man es machen kann. Ihr könnt es natürlich alle versuchen und es genauso machen wie ich. Und dann könnt ihr in der Cannabis-Industrie arbeiten. Super geil. Top Job. Pflanzen ziehen, Fotos machen. Wunderbar.
Genau. Und wie wir dann zum Grown kommen, mit den Fragen auch an dich zum Thema Grown kommen. Das alles werdet ihr dann in Teil 2 des Podcasts Cannapendium Grow Guide zusammen mit Podporträts erfahren. Vergesst nicht, unserem Instagram zu folgen, einfach, dass ihr up to date bleibt. Cannapendium-Grow Guide. Und bis dahin machen wir was zu, Tim?
Sack.
Wir machen den Sack zu für heute. Ja, zum Schluss nochmal, wie immer, ein ernsteres Thema.
Wir wollen niemanden dazu animieren, Cannabis anzubauen oder zu konsumieren, wenn das nicht sowieso eure Intention war. Haltet euch an die Regeln und Gesetze, geht einfach verantwortungsvoll mit dem ganzen Thema um und dann ist auch alles cool.
Genau, einzuwerfen wir ja auch noch, unser Podcast richtet sich rein an Erwachsene. Wir befürworten den Konsum von Jugendlichen absolut nicht, denn Jugendschutz steht immer noch an oberster Stelle. Gut. Damit wären wir am Ende angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hat wieder immer eine Menge Spaß gemacht.
Danke.
Und wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.